Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 154 schaue ich mir die päpstliche Bulle an, die Fehler Martin Luthers anprangern. In antikatholischen Romanen und Filmen wird die Kirche manchmal als tyrannischer, aber überwältigend großer Mechanismus angesehen, der mit furchtbarer Präzision die guten Leute attackiert und ausrottet. Ihre effiziente Struktur und Macht, die sie in Tausenden von Jahren angesammelt und verfeinert hat, ist vergleichbar mit den Schrecken der deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg. Wer sich die tatsächliche Geschichte anschaut, wird sich wundern, wie auch nur ein Hundertstel dieses Anscheins entstehen konnte, da sich die Kirche damals, wie in der Meinung vieler auch heute, kurz vor dem Kollaps stand. Durch die Prinzen und Könige hat sich ein immer stärkeres Nationalbewusstsein entwickelt, und so ist zum Beispiel die Geschichte vom Konzil zu Konstanz eine Reihe von Wirrungen, Meinungsänderungen, Forderungen und Intrigen. Die Theologen Deutschlands und Frankreichs haben ihre Macht gegen die Kardinäle Italiens und den Papst gestellt, der selbst mit den, je nach Zählung, zwei oder drei anderen Papstanwärtern vom politischen Freund zu Freund im Exil sprang, bis er wegen schlechten Lebenswandels abgesetzt wurde. Das Schisma des Westens, das heißt die Zeit der Gegenpäpste, war gerade vorbei, als die theologische Schule in Wittenburg mit einer Lehre herauskam, die bereits verdammten Häresien von Jan Hus und vor ihm Wycliffe glichen, auch wenn ihre deutschen Vertreter dies zunächst gar nicht so gesehen haben. Kern der Unstimmigkeit ist vielleicht ein Verständnis von freiem Willen. Daraus nämlich entspringt jede Theorie über das Verhältnis des Menschen zu Gott und was notwendig für das Heil ist. Da die Lehre der Kirche etwas anderes besagte als die Wittenberger Theologen und da der Papst diese Lehre verteidigte und Konzilien sie beschlossen hatten, mussten die Reformatoren das Verständnis von Papst, Konzilien und Kirche im Allgemeinen in Frage stellen. Von der Veröffentlichung der Thesen 1517 bis zur offiziellen päpstlichen Antwort sind 3 Jahre ins Land gegangen und viel wurde inzwischen geschrieben und debattiert. Die Bulle Exsurge Domine, wörtlich übersetzt »Erhebe dich, o Herr«, kommt also nicht aus blauem Himmel. Und sie erwähnt Martin Luther zunächst nicht bei Namen, sondern beschreibt eine Liste von Lehrsätzen, die Johannes Eck zusammengestellt hat, und die in verschiedenem Maße falsch sind und nicht weiter gelehrt werden sollten. Zum Schluss schreibt Papst Leo X., dass, da viele dieser Aussagen in den Schriften Martin Luthers gefunden werden, die Kirche Luthers Bücher im Allgemeinen ablehnt. Wer aber diese Lehren auch weiterhin veröffentlicht, ist exkommuniziert. Luthers Reaktion darauf war direkt und öffentlich. Er soll den ihm zugestellten Brief verbrannt haben. Ein halbes Jahr später kam dann also das Decret Romanum Pontificem, in dem Luther exkommuniziert wurde. Eine ironische Strafe, denn eine der Aussagen Luthers, die als falsch aufgezählt wurden, ist 24. Die Christen sollen gelehrt werden, eine Exkommunikation zu schätzen, statt sie zu fürchten. Die ersten Paragraphen der Bulle sind als Gebet gehalten an Gott und die heiligen Petrus und Paulus, aufzustehen und sich gegen die Irrlehren von Ketzern zu wehren. Diese Falschlehren sind in den berühmten deutschen Nationen aufgetreten, was den Papst besonders betrübt, schreibt er, da er und seine Vorgänge immer eine besondere Zuneigung für dieses Volk hatten, das die Nachfolge des griechischen Imperiums, also Ostrom und Byzanz, angetreten hat und die besten und treuesten Kaiser und Theologen gestellt hat. Dazu würde ich sagen, dass mit einem Teelöffel Zucker jede Medizin schmeckt. Dann folgt eine Liste von 41 Aussagen, die entweder, ich zitiere, ketzerisch, skandalös, falsch, für fromme Ohren beleidigend oder für einfache Geister verführerisch und gegen die katholische Wahrheit verstoßen. Allerlei Worte werden darauf verwendet, zu beschreiben, dass sie nicht weiter gelehrt und verbreitet werden sollen und dass Bücher, die diese Falschlehren enthalten, verbrannt werden sollen. Es wird nicht für jede einzelne Aussage eine Quellenangabe angefügt, noch wird genau gesagt, welche nun ketzerisch und welche verführerisch für einfache Geister ist. Es wird aber klar geschrieben, dass die Falschlehrer auf dem bereits im Konzil von Konstanz verdammten Lehren von Jan Hus und Wycliffe basierten. Zum Schluss geht es um Martin Luther persönlich. Ähnlich wie zu Beginn die deutschen Nationen gelobt wurden, spricht Papst Leo X. recht pathetisch über die Versuche, diesen verlorenen Sohn mit freundlichen Briefen, Diskussionen von Legaten und Einladungen zu Um- und Rückkehr zu bewegen. Stattdessen hat er nur mit Beleidigungen und Widersprüchen geantwortet. Ich zitiere: Daher können wir ohne weitere Anführungen und Verzögerung gegen ihn vorgehen und seine Verurteilung und Verdammung anstreben als jemanden, dessen Glauben notorisch verdächtig ist und der in der Tat ein wahrer Ketzer ist, mit der vollen Härte aller oben genannten Strafen und Tadel. Doch auf Anraten unserer Brüder haben wir uns dazu entschlossen, die Barmherzigkeit des allmächtigen Gottes nachzuahmen, der nicht den Tod des Sünders wünscht, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Und alle Verletzungen vergessend, die uns und dem apostolischen Stuhl zugefügt wurden, haben wir entschieden, jedes Mitleid zu nutzen, zu dem wir fähig sind. Soweit es in uns steckt, ist es unsere Hoffnung, dass er einen Sinneswandel erfährt, indem er den von uns vorgeschlagenen Weg der Milde einschlägt, umkehrt und sich von seinen Fehlern abwendet. Wir werden ihn freundlich empfangen als den verlorenen Sohn, der in die Arme der Kirche zurückkehrt. Die Bulle Ex Urge Domine wird dargestellt als die Antwort des bösen Papstes auf den guten Reformator. Und das sieht man leicht im Internet, wenn man nach diesem Begriff sucht. Allgemein wird es mindestens als ein schwaches Dokument gewertet. Es wird vorgeworfen, dass nicht bei jedem Punkt genannt wurde, ob er ketzerisch, falsch, beleidigend oder verwirrend ist. Außerdem habe Luther in vielen Punkten bereits, in Anführungsstrichen, weitergedacht. Und das liest man zum Beispiel auf katholisch.de. Und schließlich sollen einige Sätze Luthers sinnentstellt zitiert worden sein. Diese Bewertung macht mich als Logiker ganz kirre. Und mit meinem neuen Vokabular, das ich eben in der Bulle gelesen habe, kann ich nun wieder heilige Hieronymus sagen, dass sie wie Ketzer sind, deren letzte Verteidigung darin besteht, mit ihrer Zunge Schlangengift auszuspucken, wenn sie sehen, dass ihre Sache bald verurteilt wird, und die zu Beleidigungen übergehen, wenn sie sehen, dass sie besiegt sind. Was genau macht die Bulle denn schwach? Dass sie in der Einleitung die deutsche Nation lobt? Und das erneute Aufkommen einer bereits verurteilten Falschlehre bedauert? Dass konkrete Beispiele aufgezählt werden? Dass Martin Luther trotz seiner Beleidigungen sogar die Bezahlung der Reisekosten zugesagt wird? Ich habe gerade vorher ein schwaches Dokument gelesen, und das waren die 95 Thesen. Als Grundlage für eine theologische Debatte, ganz schön unstrukturiert, da keine klare Position genannt wird, unzusammenhängendes Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Themen und deshalb unausweichlich Wiederholung von derselben Kernaussage über 95 Punkte hinweg verteilt, vorkommen. Kaum irgendwelche Begründungen und noch weniger logische Schlüsse. Wenn die Bulle auch ein Startpunkt für eine Diskussion hätte sein sollen, dann hätte man sich Quellenangaben und Gradeinteilungen wünschen können. Doch Ex Urge Domine war dazu gedacht, die Debatte zu beenden, nicht sie zu starten. Sie wurde öffentlich in Kirchen vorgelesen und deshalb ist es eine vergleichbar kurze Liste. Niemand könnte dem zuhören, wenn jeder Punkt nach Schweregrad auf einer Skala eingeteilt wäre. Und wenn Luther bereits weitergedacht hat und einige dieser Aussagen bereits selber als falsch ablehnt, umso besser. Wie viel leichter wäre es dann für ihn, nach Rom zu gehen und diese Irrlehren zu widerrufen? Wie kann man den Papst dafür verantwortlich machen, dass Luther die schrittweise Entwicklung seiner Meinung in aller Öffentlichkeit betreibt? Und was sinnentstellende Formulierung angeht, gilt dasselbe. Da der Brief eine Einladung ist, Falschlehren zu widerrufen und gedruckte Exemplare zu vernichten, wie viel einfacher ist das, wenn die sogenannten Falschlehren gar nicht so gemeint waren? Wenn jemand von mir verlangt, keine antisemitischen Kommentare zu machen, dann kann ich doch leicht zustimmen und sagen, dass keine meiner Aussagen so gemeint war. Nur wenn ich wirklich irgendetwas gegen Juden hätte, so wie zum Beispiel Martin Luther, aber mich selber nicht als Antisemit sehen möchte, dann würde ich behaupten, dass meine Aussagen falsch dargestellt wurden. Ich kann sie nicht zurückziehen, aber antisemitisch wären sie auch nicht. Außerdem werden die Zitate von Johannes Eck zusammengetragen, der mit Luther in der Leipziger Disputation debattiert und gewonnen hatte. Da würde ich mir doch von einem Kritiker im 20. Jahrhundert wünschen, den Vorwurf der Sinnentstellung mit ein paar Beispielen zu untermauern. Aus der Liste möchte ich ein berühmtes Beispiel nehmen, nämlich Proposition 33. Hier steht: Dass Ketzer verbrannt werden, ist gegen den Willen des Geistes. Da die Liste Beispiele von Falschlehren aufzählt, ist die Aussage des Dokumentes also, dass diese Aussage in irgendeiner Form heretisch, falsch, beleidigend oder verwirrend ist. Dass Ketzer verbrannt werden, ist gegen den Willen des Geistes. Ferris von How to be Christian ist diesen Punkt in einem langen und lustigen Video durchgegangen, da ein lutheranischer Pastor auf YouTube Folgendes darüber gesagt hat. Luther hat gelehrt, dass Heretiker nicht verbrannt werden sollten, und die katholische Kirche hat hier widersprochen und gelehrt, dass man es doch tun soll. Ferris stellt hier sehr gut heraus, was die Kategorie für einfache Geister verführerisch bedeutet. Zunächst einmal hatte Luther nichts gegen die Verbrennung von Heretikern, da in lutheranen Ländern Tausende von Anabaptisten getötet und mehrere Ketzer verbrannt wurden. Luthers Einwilligung ist von ihm selber schriftlich belegt. Dazu lese man nur sein Buch Gegen die Mörder und die Horden von Bauerndieben. Zweitens sagt die Bulle nicht einmal, dass Leo X. Meinte, Heretiker sollten verbrannt werden. Tatsächlich geht es gar nicht darum, was mit Heretikern konkret gemacht werden soll, sondern ob man eine Aussage über den Willen des Geistes tun kann. Vielleicht wollte er nur sagen, dass eine solche Aussage verführerisch für einfache Geister ist. Und der lutherane Pastor, der es sogleich falsch aufgefasst hat, hat damit den Fehler eines verführten einfachen Geistes begangen. Er hat sich über etwas aufgeregt, was da nicht steht, hat sich in einem Weltbild bestätigt gefühlt, das nicht wahr ist, und hat diesen Fehler auf YouTube an Zehntausende weitergegeben. Ironischerweise ist der Papst hier aber selber schuld, da er einen derart verführerischen Satz selber aufgeschrieben und veröffentlicht hat. Schauen wir uns Proposition 31 an. Bei jedem guten Werk sündigt der Gerechte. Nun kann man schreien, dass Luther das gar nicht so gemeint hat, dass es nur Hyperbel ist, um einen Punkt zu machen. Aber er hat so etwas gesagt und geschrieben. Was die Bulle anprangern kann, ist, dass solche Sachen nicht gesagt werden sollen, ob sie nun ketzerisch sind, weil eine theologische Aussage gemeint war, oder falsch oder nur verwirrend, kommt darauf an, wer es hört und wie er darauf reagiert. Es kommt darauf an, wie Luther es gemeint hat, und das ist nicht immer klar, offenbar nicht einmal ihm selber. Zu verlangen, zu einer solchen Aussage eine Kategorisierung nach Schweregrad zu betreiben, ist Unsinn und einfach unmöglich. Im Fazit weiß ich nicht, was die Liste heute noch aussagen soll. Wenn ein Lutheraner sie heute durchgeht, wird er dann sagen, doch, doch, das ist richtig so, oder wird auch er bereits weitergedacht haben. Ich weiß beinahe gar nichts über die Person Leo X. Vielleicht war er ein schlechter Mensch, vielleicht war er gierig oder vielleicht war er ganz nett und kompetent. Die Bulle ex urge Domine ist alles, was ich von ihm weiß, und ich halte sie für plausibel und wirklich mild ausgedrückt. Ich kann sie nicht im Gegenteil als starkes Dokument bezeichnen, da sie ja ganz offensichtlich ihre Wirkung verfehlt hat. Aber jede Kritik, die ich gelesen habe, scheint mir unsinnig. Die Reformation jedenfalls hat stattgefunden. Die Prinzen haben sich gegen den Kaiser aufgelehnt, die Nationen gegen den Papst. Der englische König hat sich zum Oberhaupt seiner Kirche ernannt und die skandinavischen Länder haben eine Volkskirche erfunden, die Andersgläubige verboten hat. Die deutschen Lande sind in einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg verfallen. Und jetzt haben wir eine gespaltene Kirche, die sich alleine in Fragen um die menschliche Sexualität weiter spaltet. Ich hatte ursprünglich vor, mir auch Luthers 97 Thesen gegen die Scholastik anzuschauen, doch brauche ich nach dieser Reihe erst einmal eine Pause von diesem Thema. Ich werde also hoffentlich bald mit einem leichtherzigeren Thema zurückkommen. Also bis zum nächsten Mal, Gottes Segen.